Jesus, so danke mir dir einfach für deine Gegenwart. Danke, dass du unter uns bist, dass du dich ausbreitest, Herr, in unseren Herzen. Und danke, dass wir Familie dürfen sein, dass wir als Familie dürfen zusammenkommen und jedes von uns heute Morgen darf eine Begegnung haben mit dir, Vater, darf berührt werden, weil das ist dein grösster Wunsch. Das ist der Wunsch, den du heute Morgen auf deinem Herzen trägst. Und ja, du möchtest den mit uns teilen. Du möchtest Begegnung teilen. Du möchtest Gemeinschaft haben. Du teilst gern. Du gibst gern. Du bist grosszügig. Und ich danke dir, dass du heute grosszügig ausgiessest in unsere Herzen hinein. Das bekennen wir und das erwarten wir. Amen. Guten Morgen für die, die ich noch nicht gesehen habe. Heute Morgen wollen wir über Man muss es immer ein bisschen spannend machen, oder? Dass die Spannung steigt. Heute Morgen wollen wir über Ermutigung reden. Wir haben es vielleicht in der Einleitung schon mal gehört. Vielleicht kannst du deine Beispiele noch mal sagen, Irene. Genau.
Aber man merkt, wie gut das es tut.
Genau, Ermutigung tut gut. Wir sind berufen, Ermutiger zu sein, einander zu ermutigen. Aber dazu müssen wir wissen, was ist Entmutigung? Wie funktioniert Entmutigung? Und wie können wir sie besiegen, damit wir definitiv ermutiger werden und einander ständig ermutigen? Ich habe letztens gelesen, dass es 7-mal mehr Ermutigung braucht, wenn du jemanden korrigierst. Wir brauchen Korrektur. Aber wenn wir einander korrigieren, dann sollen wir 7-mal mehr ermutigen. Das ist eine Herausforderung, meine Lieben. Weil es ist manchmal nicht so einfach, meinen Nächsten oder meine Kinder oder was auch immer zu ermutigen. Man muss manchmal ein bisschen lang studieren, was könnte ich jetzt dem sagen als Ermutigung. Und trotzdem sind wir herausgefordert, einander zu ermutigen. Wir möchten als Einleitung zu dem Thema ganz kurze Geschichte miteinander anschauen vom Elia. Der Elia war ein Prophet und hat zu einer Zeit gelebt, wo das Volk gehinkt hat auf zwei Seiten. Sie haben einerseits Gott angebeten, aber andererseits auch einen anderen Gott, den Baal, den Wetter- und Fruchtbarkeitsgott. Und der Elia ist hergestanden und hat gesagt, hey, wie lange wollt ihr noch hinken auf zwei Seiten? Das kennen wir vielleicht auch, oder? Die ein oder andere von uns hinkt vielleicht manchmal auch auf zwei Seiten. Weil es einerseits unseren Gott anbetet, aber vielleicht haben wir noch auf der anderen Seite etwas anderes, wo man findet, ja, das ist eben auch noch cool, dass ich das noch habe. Und der Elia ist hergestanden und gesagt, wie lange wollen die noch hinken auf zwei Seiten und die zwei Götter anbeten? Und dann hat er gedacht, weißt du was, wir machen ein Event. Wir organisieren ein Event, hat die 450 Baalspriester eingeladen, und gesagt, schau, ihr kommt den Stier rüber, ich nehme den Stier, und dann rufen wir zu unserem Gott, und dann wollen wir schauen, wer der wahre Gott ist. Der wahre Gott ist der, der mit Feuer vom Himmel antwortet. Er hat den Baalspriester einen Stier gegeben, die haben den auf den Haufen gelegt und haben angefangen, ihren Gott anrufen, singen, tanzen, was auch immer. Und es ist den ganzen Morgen nichts passiert. Sie haben angefangen, wie wild umeinander tanzen, haben sich die Haut aufgeritzt, bis Blut runtergelaufen ist, um ihren Gott gütig zu stimmen. Aber es ist bis nach dem Mittag nichts passiert. Der Elia hat seinen Stier zerlegt, hat einen Altar gemacht mit 12 Steinen, Holz oben drauf, den Stier oben drauf, hat um den Altar einen Wassergraben gegraben und dann hat er ihn gefüllt mit Wasser. Und dann hat er 4 Eimer genommen, hat das Ganze übergossen mit Wasser und das hat er 4-mal gemacht. Wasser, kein Brandbeschleuniger, Wasser. Und dann hat er zu seinem Gott gerufen. Und was ist passiert? Bumm! Feuer vom Himmel. Und das Feuer hat den Stier aufgefressen, das Holz aufgefressen, den Stein aufgefressen, das Wasser aufgefressen. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Also der Elia hat an diesem Tag einen übernatürlichen, krassen, grossen Sieg errungen. Und das Volk ist aufgestanden und hat gesagt, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist unser Gott. Am nächsten Tag ist auch jemand aufgestanden. Die Frau vom König, die Sebel. Und die hat das nicht so gut gefunden. Die war nämlich auch so eine Baalsanbeterin gewesen und hat dann Elia ausrichten lassen, hör mal, Bürstli. Dich mache ich einen Kopf kleiner. Elia ist hergestanden und gesagt, du, was willst du mir tun? Ich mit meinem Gott? Hast du mitbekommen, was der gemacht hat, einen Tag vorher? Was hat er gemacht, Elia? Einen Tag später nach dem Sieg, ist er in die Wüste rausgelaufen, ist unter einem Baum gesessen und hat seinem Gott kappenvoll gejammert. Und hat gesagt, ich will sterben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Hat er gesagt. Ein Tag später, vor lauter Entmutigung, hat er nicht mehr gewusst, dass ein Tag vorher das ganze Volk hergestanden ist und gesagt hat, Gott ist unser Herr. Gott ist unser Herr. Vergessen. Ein Tag später. Völlig entmutigt sein. Er ist davon gelaufen, er ist in die Wüste gelaufen. Er hat gesagt, ich bin ein Niemand, ich bin ein Nobody. Hat sich zurückgezogen und hat nur noch sterben. Das ist ein klassisches Beispiel von Entmutigung. Und die Punkte, wenn wir heute Morgen anschauen, einerseits, was ist Entmutigung und wie können wir dieser Entmutigung entgegenwirken, dass wir nur noch ermutiger sind. Ich bekenne über den Morgen, dass wir am Schluss nicht nur wissen, was Entmutigung ist und nicht nur wissen, wie wir der Entmutigung entgegenwirken können, sondern dass wir alle ermutigt da rausgehen. Stimme dir da ein mit mir? In anderen Gemeinden stehen zum Laufen und sagen, ja, Amen! Yes! Jawohl! Ha! Bin ich fertig?
Ja, du bist fertig.
Ah, okay. Ich habe fertig.
Du hast das sehr gut gemacht, Schatz. Was ist dann Entmutigung? Wenn dir der Mut verlässt. Und es gibt Entmutigung und Ermutigung. In den beiden ist das Wort Mut. Und es sind nur zwei Buchstaben unterschiedlich. Maar es Leben zu leben als een entmutigende Person oder als een Person, die ermutigt ist, das sind Welten. Das sind Welten. Und Gott wird uns eigentlich immer ermutigen. Und der Feind kommt immer und wird uns entmutigen. Das ist einfach eine klare Sache. Und ich würde das eigentlich gern an ein Zeichnis, zeigen. Oben ist Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist, die Dreieinigkeit. Und unter sind wir haben einen Geist, eine Seele und einen Körper. Und die Seele ist der Verstand, Wille und Gefühl. Und das ist ein Sanduhr. Und ohne die rote Balken, da ist es gsi im Paradies. Die Sanduhr ist hin und her geloffen und Gottes Gegenwart ist in unser Geist und überall geflossen. Es ist keine Krankheit, niemand hat gemurrt, alles ist gut gsi. Und dann der Sündenfall, da kommt der Strich durch die Rechnung und da sind wir getrennt von Gott. Soweit ist das wahrscheinlich euch bekannt. Gott hat sich gesehnt nach die Gemeinschaft wieder, dass das funktioniert. Und darum hat er gesagt, wie kann ich jetzt mit Menschen, die Fehler machen, die Sünde haben, trotzdem Gemeinschaft haben. Und darum ist dann Jesus am Kreuz gestorben für uns. Und der hat es möglich gemacht, damit er unsere Sünde trägt, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Dort mein Geist und der Heilige Geist zusammen, das ist eine Einheit, die ist nicht kaputt zu machen. Unkaputtbar. Unkaputtbar. Haben wir neu erfunden. Aber was wichtig ist zu wissen, dass ist eine Einheit, die bringt niemand kaputt. Aber im seelischen Bereich und im Körper, da kann der Feind toll mitmischen. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder in die Verbindung wissen, dass mein Geist und der Heilige Geist zusammen ist. Warum ist das so wichtig, dass ich mich immer wieder entscheide, wo mein Dreieinigkeit ernährt wird? Weil ich sonst hier lebe. Und mit Entmutigung, dort wo wir uns am Karren fahren, wo Sachen passieren, die man nicht versteht, bleiben wir sehr gern hier hängen. Und das ist das Thema eigentlich, wo wir heute besprechen wollen. Es ist wichtig zu entscheiden, will ich im Seel und im Körper bleiben oder will ich meinen Geist mit dem Heiligen Geist verbinden? Und der Teufel ist ein Langweiler. Der kommt immer mit der gleichen Leier. Der ist nicht kreativ. Der hat 4 Lügen auf Lager für uns. Und er sagt, die sagt dus, warum du das machst, das ist völlig daneben. Und dann fängt das ganze Ding an. Da werden wir nachher drauf eingehen. Du bist ein Nobody. Ablenkung. Und sich zurückziehen. Introversion. Und das, wenn wir miteinander anschauen, dass wir euch bewusst sind, wie schafft dann der Feind denn das? Und wir tun das an der Geschichte von der Nehemia anschauen. Der Esra und der Nehemia sind Priester und Schriftgelehrte vom Volk Israel. Und sie haben gelebt, wo sie nach dem 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft sind sie zurückgekehrt nach Jerusalem. Der Tempel ist schon gestanden und der Nehemia, unser Volk, hat angefangen, die Mauern, die noch in Schutt und Asche standen, die wieder aufzubauen. Und an dieser Geschichte wird Thomas euch erzählen, wie die Lügen vom Feind da sichtbar werden.
Du hast das super gemacht, Irene.
Danke.
Genau, Punkt 1. Unterstellung von falschem Motiv. Der Nehemia, wir können das im zweiten Kapitel vom Nehemia lesen, ist zur Nacht zu der Stadtmauer gegangen und hat die untersucht. Er hat niemandem etwas erzählt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Gott hat ihm einen Plan aufs Herz gelegt und hat ihm gesagt, wie er vorgehen muss. Er ist zur Nacht zu der Stadtmauer, hat die Mauer untersucht und hat es nachher den Oberen, den Reichen, am Volk erzählt, wie er das machen will. Und dann lesen wir im Nehemia 2,9, als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns, also über den Nehemia und seine Leute, und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Was wollt ihr da machen? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Unterstellung von falschem Motiv. Kennt ihr das auch in eurem Leben? Dass der Feind kommt und euch falsche Motive unterstellt. Warum machst du das, was du machst? Marcel, wieso predigst du so oft? Du findest es cool, den Leuten zu zeigen, dass du so ein wortgewandter Typ bist? Und so belesen, ist schön, immer da vorne zu stehen, gell? Merkt ihr? René, auf der Bühne mit deiner Gitarre, solltest du sie vielleicht noch ein bisschen höher bauen, dann sehen wir dich noch ein bisschen besser. So schafft der Feind. Er kommt und unterstellt uns falsche Motive. Wir alle haben Begabungen bekommen. Wir alle sind berufen für einen Dienst. Und dann fangen wir an, losziehen für den Herrn. Fangen an, bauen. Wie der Nehemia die Mauer gebaut hat, bauen wir Reich Gottes. Und jetzt kommt der Feind und sagt, deine Motive, die sind nicht rein. Mag sein. Meine Motive sind auch nicht immer rein. Aber das Problem ist, wenn ich warte, bis meine Motive rein sind, dann Was hat der Marcel gesagt? Ist der Tod mein Erlöser und nicht Jesus, oder? Dann warte ich bis zu meinem Tod und habe keinen Stein in die Hand genommen und habe kein Mäuerchen gemacht. Also meine Motive werden nie ganz rein sein. Heute Morgen bin ich ein Briefträger, oder? Ich habe von Gott gehört, eine Botschaft, und ich überbringe sie. Meine Motive sind vielleicht nicht immer rein, so wie Gott das möchte, aber ich mache es. Also wartet nicht, bis ihr den Eindruck habt, jetzt bin ich bereit, zum Anfangen zu bauen. Du bist ein Niemand. Wer hat das auch schon gehört in seinem Leben? Okay, ich bin nicht ganz der Einzige. Und er sprach vor seinen Brüdern, also er ist der Sanballat gemeint, und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs darauf hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer nieder. Jungs, das, was du machst, ist völlig bedeutungslos. Du bist ein Nütteli nüt. Hör auf. Kennt ihr das auch, oder? Du malst ein Bild. Du bist da an dem prophetischen Malen. Malst ein Bild, hast Freude. Und dann, was passiert? Oder jemand spielt Gitarre, schaut zum Adi rüber. Oder der da hinten. Und du da. Ich bin ein Nütteli nüt. Und der Adi, der spielt so gut. Das ist der Feind, der uns so auf eine ganz subtile Art sagt, das, was du machst, das ist nichts wert. Ich kenne das gut. Der dritte Punkt, Ablenkung. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Und ich sandte Bote zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Der Nehemia hat Plan vom Feind durchschaut. Sie haben ihn wollen ablenken. Ich habe keine Zeit für Ablenkung. Ich bin da am Bauen. Wer kennt das nicht in seinem Alltag? Du bist schon etwas dran. Und plötzlich gehen da Türen auf. Da kommen Gedanken, das wäre doch auch noch gut. Das ist wichtig, das ist dringend. Und du denkst plötzlich, okay, ich bin zwar fokussiert, aber ja, das stimmt, das wäre natürlich auch noch, das ist eine gute Sache. Oder vielleicht ist das dran, vielleicht sollte ich zu dem gehen. Und dann irgendwann einmal merkst, du hast dich ein bisschen verzettelt, du hast dich ablenken lassen, du kommst nicht vom Fleck und bist frustriert. Du bist entmutigt. Eine Taktik vom Feind. Ablenkung. Er will uns ablenken. Der Nehemia hat keine Zeit gehabt für Ablenkung. Er hat gesagt, Mauer. Mauer. Genau. Introversion, sich zurückziehen. Der Elia hat das auch erlebt, oder? Er hat sich zurückgezogen und gesagt, ah, leg mich doch. Und ich kam in das Haus Schemaias des Sohnes, Delaias des Sohnes, Mechetebelebelebelas, der sich eingeschlossen hatte. Der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Innern des Tempelraumes und die Türen des Tempelraums verschließen. Denn sie wollen kommen, um dich umzubringen, Nehemia. Und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Ich aber sagte, ein Mann wie ich sollte davonlaufen. Und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Ich gehe nicht mit hinein. Rückzug. Ich ziehe mich zurück. Die Gegner vom Mauerbau haben am Nehemiah einen Vorschlag gemacht. Komm, wir ziehen uns zurück. Und dort besprechen wir uns. Dort haben wir Ruhe, dort sind wir für uns. Sie haben ihm einen falschen Prophet geschickt und haben ihm das vorgeschlagen. Der Nehemiah hat auch diesen Angriff durchschaut. Und hat gesagt, ein Mann wie ich läuft nicht davon. Ich habe etwas zu tun. Meine Herausforderung ist schwierig, ist kein easy Job. Aber ich habe keine Zeit, um davonlaufen. Und genau das passiert doch heute bei uns auch, oder? Gemeinde bauen, das ist schwierig. Das ist sehr herausfordernd. Sehr herausfordernd. Wie einfach wäre es, wenn wir jetzt sagen, Fritz, Egon und ich, komm, wir ziehen uns zurück. Nur noch wir drei. Ist viel einfacher, kann ich dir sagen. Nicht immer die Diskussionen, die wieder Gebet und musst wieder reden über alles. Wir drei. Halleluja, ist das viel einfacher, kann ich euch sagen. Das ist nicht das, was Gott will. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, zum Reich Gottes zu bauen, als Gemeinde. Ich habe letztens mit jemandem geredet und der hat genau die Erfahrung gemacht. Er hat gesagt, ich kann dir sagen, ich bin von so vielen Gemeinden enttäuscht worden. Das funktioniert genau gleich wie in der Welt. Das ist für die Füchse. Seit ich allein mit Gott unterwegs bin, ist meine Beziehung mit ihm viel besser. Ich habe ihm gesagt, deine Beziehung mit Gott mag schon besser sein, aber ich glaube nicht, dass das dein Auftrag ist. Ich glaube, deine Berufung ist, mit Gemeinde, mit der Gemeinde, Reich Gottes zu bauen, an dieser Mauer zu bauen. Und Gott sucht Leute, die sich nicht zurückziehen, sondern die vorwärts gehen. Rückzug ist immer eine Form von Entmutigung. Eine Taktik vom Feind. Wir sind nicht so harmlos, wie wir vielleicht aussehen. Ich bin der Thomas und ich bin Christ. Habt ihr gehört? Die Lori hat gesagt, ein bisschen lauter. Ich bin der Thomas und ich bin in der Armee vom allerhöchsten König. Halleluja! Versteht ihr? Das ist das, was Jesus möchte. Entmutigung steckt an. Aber Mut steckt auch an. Ich habe eine interessante Stelle gelesen im 5. Mose und dort steht, weiter sollen die Männer euren Soldaten auffordern. Jeder, der sich fürchtet und mutlos ist, soll umkehren. Sonst steckt er bloß die anderen mit seiner Angst an. Wow. Also, Entmutigung steckt an. Aber Mut steckt auch an. Mögt ihr euch an die Geschichte erinnern vom Jonathan, wo die Israeliten mit den Philister gekämpft haben, das war ja so ein ewiger Krieg gewesen, oder? Und dann haben sie sich wieder mal gelagert. Die Philister da oben irgendwo in den Felsen, oder? Die hast du nicht reinnehmen können. Und der Saul mit seinem Heer unten. Und dann hat doch der Jonathan gesagt zu seinem Waffenträger, komm, wir gehen da zum Zweiten dort rauf. Und Gott ist mit uns. Er kann durch viel oder wenig, kann er uns einen Sieg schenken. Dann sind jetzt Zweite dort raufgekraxelt. Der Jonathan hat ja keine Waffe gehabt, sondern sein Waffenträger hat eine gehabt. Und dann hat es dort oben, keine Ahnung, vielleicht ein paar hundert Philister gehabt. Und die haben die Philister irgendwie überrascht und haben sie besiegt. Unglaublich. Mutig, oder? Mutig. Aber wisst ihr, was krass ist an dieser Geschichte? Es hat einige Juden gegeben, die sind zu den Philister übergelaufen. Oder wie sagen wir, überlaufen oder haben das Lager gewechselt. Und einige von den Israeliten haben sich in Höhlen versteckt. Und was ist passiert, wo der Jonathan und sein Waffenträger umgegangen sind und die Philister besiegt haben? Was ist passiert mit diesen Leuten? Sie sind wieder zurückgekommen zu den Israeliten. Sie sind wieder aus ihren Höhlen gekommen und haben für die Israeliten gekämpft. Ich finde das krass. Der Jonathan hat Mut bewiesen und hat einen Schritt vorwärts gewagt. Und das möchte Gott auch mit uns. Er sagt Rückzug. Ich will mit euch vorwärts gehen. Und das braucht Mut. Mut steckt an. Genau, das sind die vier Punkte gewesen, wie der Feind uns möchte entmutigen. Jetzt gibt es noch 24 Punkte. Es sind nur 5. Wie wir Entmutigung überwinden. Wie wir Entmutigung überwinden. Der Feind beim Namen nennen. Das ist ein wichtiger Punkt. Lobpreis kennen wir alle, müssen wir nicht viel darüber reden. Gottesbegegnungen, kein Einzelkämpfer und Übereifer. Der Feind beim Namen nennen. Wir lesen weiter im Nehemia. Darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich sah mir alles noch einmal genau an. Dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen. Vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Der Nehemia hat sein Volk angeschaut und was hat er gesehen? Was hat er gesehen, wenn er sein Volk angeschaut hat? Angst. Die haben Angst gehabt. Ist verständlich, oder? Angst ist oftmals etwas, das in unserem Leben eine grosse Rolle spielt. Und er hat der Angst in die Augen geschaut und hat gesagt, die Angst, die nehmen wir jetzt und die versorgen wir.
Zu dem Thema möchte ich etwas erzählen von mir. Ich habe mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Und ich habe im August 17, erst kürzlich, habe ich mir überlegt, wie heißt dann mein Feind? Der Feind beim Namen nennen, habe ich einen Feind? Und ich bin bei Gott so an seinen Füßen gesessen, habe ich gefragt, wie heißt dann mein Feind? Und Gott hat mir geantwortet, etwas, was ich nie erwartet hatte, Existenzangst. Existenzangst? Ja, du bist erzogen, dass Geld, finanzielle Sicherheit, noch etwas Reserve, das ist die Sicherheit. Wenn du nichts mehr hast und der Boden langsam sichtbar wird, vertraust du mir wirklich. Gib uns heute ein tägliches Brot. Und Gott hat mich dann ganz liebevoll daran erinnert, wie oft, dass er uns versorgt hat, finanziell. Mein Vater hat uns zum Beispiel mal ein Auto geschenkt. Und so kleine Sachen. Und dann habe ich plötzlich gedacht, wow, Gott, du versorgst wirklich. Nein, nicht ein kleines Auto zum Fahren. Und Gott hat mich das so in dem Innen ermutigt, gesagt, ja, ich versorge euch, schau mal zurück. Und dann habe ich das mit Thomas willen besprechen, gesagt, los, das Problem habe ich. Und dann habe ich angefangen zu brüllen und ist aus mir rausgekommen und denke, oh, hoppla. Der Wurzel sitzt viel tiefer, als ich gedacht habe. Und dann habe ich das wirklich bekannt und mich entschieden, mir nie mehr auf finanzielle Sicherheit abstützen. Und jetzt, einen Monat später, sind wir recht herausgefordert in der gleichen Situation und Gott will jetzt, dass ich praktisch werde. Aber das wird Thomas irgendwo einflechten, weil er es vorher soll er irgendwo erzählen. Ich lasse das ihm mal machen.
Genau, ich habe etwas vergessen.
Du machst es trotzdem sehr gut.
Danke, Manuela. Hey, die hat etwas gelernt heute Morgen. Wow, Halleluja. Genau, ich habe noch vergessen, wir haben ja auch etwas in unserem Leben, wo wir in den letzten Monaten erlebt haben. Gott hat uns aufs Herz gelegt, dass wir unseren Standort sollen wechseln. Er hat uns neue Räumlichkeiten in unserem Shop gezeigt. Und wir haben das geprüft. Wir haben gedacht, okay, Herr, du willst, dass wir den Standort wechseln vom Geschäft. Du willst, dass wir noch mit anderen eingehen, also in Rütti. und haben das geprüft, haben das mit ihm zusammen, haben das immer wieder zurückgezogen. Und es ist viel ein grösserer Laden. Die Räumlichkeiten sind viermal grösser. Die Miete natürlich auch, oder? Und in all dem Prozess haben wir gemerkt, wir sind sehr stark herausgefordert. Und wir brauchen die Sicherheit von Gott, um den Schritt zu wagen. Und in diesem Prozess haben wir natürlich sehr oft auch Entmutigung erlebt. Da sind Gedanken gekommen vom Feind, von anderen Leuten. Wieso braucht man einen grossen Laden? Langt doch. Unterstellung von falschem Motiv. Und das haben wir in diesen Monaten sehr stark gemerkt, dass wir da herausgefordert sind. Dass uns der Feind entmutigen will in diesem Schritt, in dem Vorwärtsgehen, in dem auf Gott hören, in dem Mauern bauen. Und Gott möchte mit uns Grosses, ganz Grosses machen. Und ich kann nur sagen, ich bin mir so vorgekommen wie ein Mose. Ich will mich ja nie mit dem vergleichen. Aber ich bin mir so vorgekommen wie er, wo er auch den Auftrag bekommen hat von Gott und gesagt hat, aber Herr, ich nimm einen anderen, das ist zu gross. Und ich habe mir dann so vorgestellt, der Mose war wahrscheinlich auch ein bisschen komischer Typ gewesen, oder was, 40 Jahre Schaf gehütet und so. Ich denke, mit dem hätte ich jetzt auch nicht gerade wollen, irgendwie zusammenarbeiten. Und genau so bin ich mir vorgekommen, irgendwie ein bisschen, oh nein. Aber ich habe gemerkt, Gott möchte mit uns etwas Grosses machen. Und das hat einen Schritt gebraucht, aber da ist natürlich Entmutigung sofort vor der Tür gestanden. Genau. Ist es das gewesen? Genau. Der Feind beim Namen nennen. Der zweite Punkt ist Lobpreis. Ich denke, Lobpreis ist etwas Gutes und es ist eine Waffe gegen den Feind. Und es ist eine Waffe, wie wir Entmutigung können überwinden. Lobpreis ist wunderbar. Wenn ich im Shop arbeite, dann läuft bei mir den ganzen Tag Lobpreis. Aber das ist nicht der Lobpreis, den ich meine, wo wir den Feind bekämpfen können. Wenn ich Lobpreismusik höre, dann ist das gut für meinen Körper und für meine Seele. Oder? Aber wenn ich mich ganz bewusst in Lobpreis begebe und meinen Geist mit seinem Geist verbinde, dann merke ich, wie das der Feind entmachtet. Und das ist einfach. Ich sage ganz bewusst, wenn Entmutigung mich angreift, mich versucht zu umgarnen, dann sage ich, keine Macht der Entmutigung und begib mich ganz bewusst in Lobpreis. Und das ist eine unglaubliche Waffe. Aber das kennen wir eigentlich. Gottesbegegnung ist der dritte Punkt. Ich denke, wir brauchen in unserem Leben immer wieder Gottesbegegnungen. Der Elia hat sich zurückgezogen, ist am Schluss in der Höhle gelandet und hat dort eine Gottesbegegnung gehabt. Gott ist ihm begegnet in einem feinen Säuseln vom Wind, oder? Dort ist ihm Gott begegnet. Und das brauchen wir immer wieder in unserem Leben. Wir haben das gemerkt, wir sind immer wieder angegriffen worden in dieser Zeit, wo wir uns ganz konkret Gedanken gemacht haben über den Standortwechsel. Und wir haben uns bewusst immer wieder zurückgezogen und gesagt, Herr, wir brauchen dein Angesicht, wir suchen dein Angesicht, wir brauchen eine Begegnung mit dir, dass wir nicht irgendwo uns entmutigen lassen und am Schluss irgendwo denken, komm, wir bleiben an diesem Standort. Weil es ist, glaube ich, wirklich ein bisschen too big. Wäre für Gott kein Problem. Er kann auch mit dem alten Standort wunderbar leben mit uns. Aber ich glaube, Gott möchte etwas tun. Und da haben wir immer wieder so Begegnungen gebraucht. Ich denke, wenn wir nicht regelmäßig so Begegnungen haben mit Gott, dann bewegen wir uns auf der Ebene von Körper und Seele. Und dort sind wir angreifbar, wie das Dirin vorher wunderbar erklärt hat. Dort sind wir angreifbar. Aber wenn unser Geist sich mit seinem Geist vereint, dann sind wir unbesiegbar. Und das braucht es immer wieder in unserem Leben. Gottes Begegnungen.
Zudem würde ich da noch erzählen, dass ich bei der Existenzangst im August da geblieben bin und jetzt sind wir mit dem herausgefordert. Ich sag mal gerade, wo es ist. Es ist der Leuenladen, der grosse Leuenladen. Genau, super Standort. Wir gehen von der Märtecke zum Platz. Und es ist wirklich Gottes Geschenk und Gottes Führung. Aber wie Thomas schon gesagt hat, Nicht. Ah, das wäre das Bild nochmal von dem Dreieck. Ich habe sehr müssen kämpfen, immer wieder, dass mein Geist
da
mit Gottes Geist verbunden ist. Weil mein Verstand hat immer gesagt, hör mal, was wollen die dort? Finanziell kannst du das vergessen. Kannst du vergessen. Und ich habe immer wieder Gott müssen an sein Wort erinnern. Und wir könnten jetzt den ganzen Morgen füllen mit Gottes Begegnungen, das Thema vom dritten Punkt, Gottes Begegnungen. Wir haben so viele gute Sachen dürfen leben, wo Gott uns die Sicherheit gegeben hat. Erstmal ist Esra, das habe ich letztes Mal kurz erzählt. Zweitens der Gideon. Der Gideon wird mit 20.000 das Land erobern. Am Schluss geht er mit 300, weil Gott mit ihnen geht. Und so hat Gott mir auch aufs Herz gelegt. Und so hat Gott mir ganz viel Liebeszeichen gegeben. Und eins würde ich mit euch ein bisschen ausführlicher teilen. Ich habe mal zu einem Bibeltext eine Auslegung gehabt. Und da ist gestanden, nein, ich will es noch nicht. Da ist gestanden, ein Kluft überwindet man nie mit zwei kleinen Schritten. Ups, dann bist du dann am Boden, oder? In der Kluft rein. Es braucht einen grossen Schritt. Und bei prophetisches Malen habe ich das willen zeichnen. Jetzt kommen wir es dann. Und das ist bei prophetisch Malen entstanden. Wenn es noch nicht so klar ist, das ist der Kluft, hä? Und der Mann fehlt noch, die den grossen Schritt muss machen. Da bin ich nicht dazu gekommen. Ich bin eine, die Zeit hat gefehlt. Ja, das habe ich gemalt. Und dann bin ich am Lobpreis gsi. Am Morgen kann ich jeder empfehlen, um Sonntagmorgen um 8:30 dich zurückzuziehen im Lobpreis. Gott zu mir geredet. Lass mal. Es braucht gar keinen mutigen Schritt über der Kluft. Nimm mein Hand, weil ich bin das Kreuz, ich bin der Brug über der Kluft. Jesus ist der Brug. Und wir manchmal meinen durch eigene Anstrengung, wir müssen den Schritt machen, wir müssen mutig sein. Es braucht Mut, de hand van God nee en zeggen, ik vertrouw het dir, du machst geen Fehler. En dat is wat mir so vom Herz liegt. Mijn Geist und mijn Seel zijn total überfordert. Aber ich weiss, de Herr wird's machen. De Herr is viel größer. Und es ist eine Entscheidung, ob ich hier staan bleibe. Und alle Probleme gesehen. Und ich denke, jetzt ist mein Problem das Finanzielle. Aber jemand anders hat andere Probleme. Familienprobleme, Krankheitsprobleme, Arbeitsplatz, Kind, alles Mögliche. Und man kann hier stehen bleiben und in der Kluft schauen und denken, um Himmels Willen, da kommen wir nie drüber. Oder kannst du dich zusammennehmen und sagen, so, und jetzt mache ich trainieren, weil ich will einen grossen, mutigen Schritt machen. Und ich sage dir, vergiss es. Was du musst machen, ist Gottes Gegenwart. Und das ist das Gottes Begegnung. Gott suchen und sein Hand nehmen. Und er wird dir da durchführen und er wird zeigen, was die nächsten Schritte sind. Und die Gottesbegegnungen sind so wichtig, um Entmutigung gegenzutreffen. Entmutigungen, weil Ermutigung und Entmutigung sind so nah zusammen. Und hier bist du entmutigt und schaust nur ins Loch. Und da werden wir ermutigt, weil wir dürfen Gottes Hand nehmen und ihm vertrauen. Und für mich ist Hebräer 11,1, das, was der René vorher auch gesagt hat. Glaube an dem, was noch nicht sichtbar ist, das ist Glaube. Glaube ist die Hand von Gott nehmen und wissen, du wirst es mit uns machen.
Glauben ist in leeres Swimmingpool runtergumpen und wissen, wenn ich unten ankomme, hat es Wasser drin.
Amen.
Wow. Kein Einzelkämpfer. Gott hat uns berufen, zum Gemeinschaft zu haben. Einzelkämpfer ist immer schlecht. Wir sind da heute Morgen als Gemeinde. Und da können wir austauschen, da können wir einander Lasten ablegen. Da können wir einander dienen. Aber auch unter der Woche sind wir herausgefordert, zum gemeint sein. Gott hat uns nicht geschaffen als Einzelkämpfer. Es gibt gewisse Kämpfe, die kannst du nicht allein ausfechten. Die musst du mit deinen Geschwistern auskämpfen. Dazu hat uns Gott geschaffen. Er hat nicht Einzelkämpfer geschaffen. Er hat die Gemeinschaft von Gläubigen hat er geschaffen, damit wir miteinander Sieger sind, damit wir miteinander überwinden. Psalm 133 sagt, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beieinander sind. Entmutigung macht einsam. Und das will der Feind und Gott will das nicht. Also suchet einander. Es ist wichtig. Darum sind Hauskreise so wichtig. Und wir wissen, da sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust. Aber wir arbeiten daran, dass wir gute Hauskreise dürfen haben in unserer Gemeinde, wo Leute, auch neue Leute, sich wohlfühlen können und sagen, wow, das ist meine Familie. Nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche. Der fünfte Punkt ist eine Frage. Eine Frage, die eventuell helfen kann, Entmutigung entgegenzuwirken. Im 1. König 19,10 lesen wir, hat der Elia zu seinem Gott gesagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn. Ich habe sehr geeifert für den Herrn. Merkt ihr den Eifer, den Elia hat? Und das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Gibt es manchmal Situationen in unserem Leben, wo wir einen Eifer an den Tag legen, wo vielleicht nicht unbedingt von Gott kommt? Der Elia hat die 450 Baalspriester umgebracht. In seinem Eifer rein, den er für Gott hatte. Aber ich lese jetzt nie nicht im Wort, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Und das ist vielleicht manchmal etwas, wo wir uns ganz bewusst überlegen müssen, ist mein Eifer vielleicht manchmal der Grund, dass ich mich in etwas reinsteigere und am Schluss sage, oh, ich habe geeifert für meinen Gott, aber es war vielleicht nicht Gottes Plan gewesen. Wir müssen dafür sorgen, dass meine Zeit mit Gott an erster Stelle ist. Ich habe noch einen Gedanken gehabt, den habe ich vorher vergessen, ich will ihn einfach jetzt noch platzieren. Für unser Leben ist es so wichtig, dass wir Acht geben, mit wem dass wir zusammen sind. Wer sind unsere Freunde? Mit wem teilen wir Gemeinschaft? Sind das Leute, die uns ermutigt oder sind das Leute, die mich entmutigt? Es gibt so Freundschaften, da tut man so ein bisschen das Leid teilen, das Leid klagen, man tut einander jammern und man kann sich wohlfühlen in dieser Gemeinschaft, oder? Ja, du bist auch so und ich bin auch so und dir geht es auch und mir geht es auch und du solltest auch und ich sollte auch, oder? Versteht ihr? Man befindet sich dann im Jammertal und geht immer weiter in das Jammertal. Wir müssen uns überlegen, mit wem treffe ich mich? Treffe ich mich mit Menschen, die mich ermutigt? Oder treffe ich mich mit Menschen, die mich entmutigt? Ich denke, das ist Gott so wichtig, dass wir die Gemeinschaften ganz bewusst auswählen. Unser Vater bewahrt uns nicht vor Bedrängnis, vor Entmutigung. Aber er ist der, der uns durchträgt, der uns stärker macht und der uns zu ermutiger macht. Damit wir mit solchen Situationen immer besser umgehen können und immer schneller reagieren. Yes.
Wir wollen praktisch werden. Weil das Thema Entmutigung betrifft wahrscheinlich alle. Und ich die Lüge vom Feind, die falschen Motive, das Idee, du bist niemand, oh, du kannst nichts bewirken, du bist nur ein Christ, oder wie Thomas das gesagt hat. Ablenkung, du wirst immer abgelenkt, statt den Fokus auf das richten, wo Gott dich berufen hat, oder du sollst dich zurückziehen. Die Lüge, aber es kann auch etwas anderes sein, wo du merkst, da bist du entmutigt, da bist du verletzt. Und wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben, instrumental, und wir geben euch Zeit, 5 Minuten, nicht länger, dass ihr eure Krümpel, eure Last, eure Schmerz, eure Entmutigung könnt ablegen. Das könnt ihr, indem dass ihr zum Kreuz geht. Das könnt ihr in dem machen, dass Thomas, ich und der Hans-Rudi da vorne stehen. Oder ein Gebetsteam dahinter. Kannst du es auch einem Nachbar sagen. Kannst du es auch nur für dich machen. Erledige dich von Entmutigung. Weil wir wollen nachher euch segnen mit Ermutigung. Aber wir können euch nur segnen, wenn der Altlast verschwunden ist. Ist das deutlich ausgedrückt? Noch Fragen? Dann macht das. Es ist befreiend, Lasten, Entmutigungen loslassen. So danke ich dir, Herr, dass du unser Herzen siehst. Dort, wo wir entmutigt gewesen sind, dass es jetzt am Kreuz liegt. Und ich habe gesehen, wie am Kreuz, so wie bei den Kinski, so Haken sind, wo so Rücksäcke hängen mit aller Last. Und ich danke dir, dass die Lasten jetzt bei dir liegen. Und ich danke dir, dass du uns jetzt wird ermutigen, dass jeder von uns darf gesegnet werden durch deine Gegenwart. Amen.